Schön, hörst du hier den Podcast vom Christlichen Treffpunkt Zug. Wir wünschen dir eine inspirierende Zeit.
Ja, danke, Carina. Ich habe festgestellt, ich und Carina haben einige Dinge gemeinsam. Wir offensichtlich, einerseits, wir kochen beide gerne. Das heißt, ich koche nicht gerne für mich selber. Aber was ich jeweils mache, ist, ich gehe in Kochkurse. Also ich zahle einem professionellen Koch noch Geld dafür, dass ich kochen darf. Und zum anderen, ich rede auch gerne. Ich habe mal einen Persönlichkeitstest machen müssen in der Ausbildung zum Pfarrer und da stand dort unter Schwächen, hält gelegentlich gerne längere Reden. Und dann habe ich gedacht, das ist ja ideal, so als Pfarrer, da kann ich sogar mein Lieblingslaster aus meinem Beruf ausüben. Wer kann das schon von sich sagen? Stärken ausleben am Beruf, das ist ja noch eines, aber dann das Laster ausleben, das ist noch etwas anderes. Wir möchten uns heute mit dem Thema Gastfreundschaft und Fremdenliebe Gottes beschäftigen. Und das tönt jetzt zuerst nach zwei Themen für uns, aber im Griechischen ist das dasselbe Wort, in dem das Alte Testament übersetzt wurde und das Neue Testament geschrieben wurde. Es heißt Xenophilie. Und das heißt, vielleicht habt ihr schon das Wort Xenophob gehört. Das ist das Gegenteil davon. Das Gegenteil von Gastfreundschaft, das Gegenteil, das ist Fremdenfurcht und eben keine Gastfreundschaft. Es befürchtet, ich fürchte den anderen oder das Andersartige. Und Gott ist da aber ganz anders. Und ich möchte dazu mit euch den Predigttext lesen, der steht in Jesaja Kapitel 56, die Verse 1 bis 8. So spricht der Herr, wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit. Denn mein Heil ist nahe, dass es komme, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält, das den Sabbat hält und nicht entheiligt und seine Hand hütet, nichts Arges zu tun. Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich scheiden von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt, und an meinem Bund festhalten, den will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben, das besser ist als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen. Und will sie erfreuen in meinem Bethaus und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Gott, der Herr, der die Versprengten Israels sammelt, spricht, ich will noch mehr sammeln zu der Schar derer, die versammelt sind. Jesaja musste einerseits zu seiner Zeit ankündigen, dass 150 Jahre später das Volk ins Exil muss. Dass Gott sein Gericht nicht mehr über das Volk zurückhält. Und die Propheten hatten da immer einen sehr negativen Auftrag. Wisst ihr, das waren damals immer was man heute als Stänkerer bezeichnen müsste. Die haben ständig immer gesagt, was falsch ist. Eines Tages, da kam der König von Juda, Josaphat, und er wollte den Krieg ziehen. Und da kam er zu seinem Alliierten, dem König Ahab, dem Gegner von Elia, und sagt: Wir brauchen noch eine Information von Gott. Gibt es denn keine anständigen Propheten mehr, die mir nicht nach dem Mund reden? Und Ahab: Ja, wir haben da schon einen im Gefängnis. aber der stänkert ständig rum, dass ich alles falsch mache. Und dann ließ er ihn raus, und dann dieser Prophet, der war ein anderer Micha, als dass wir hier bei uns in der Bibel als größeren Prophet haben, der hatte einen Namensvetter, und das sagt ja auch: Also wenn ihr das tut, das kommt gar nicht gut raus. Das ist immer so ungünstig, wenn man diese Rolle hat und sagen darf: Ich glaube nicht, dass das gut kommt. Es ist immer besser zu sagen: Jawohl, mach das, das kommt sicher gut. Und trotzdem blieb es bei den Propheten nie dabei. Sie sagten zwar: Hört, kurzfristig oder mittelfristig kommt das nicht gut voran, wenn ihr auf diesem Wege bleibt, aber langfristig kommt es sowieso gut. Da hängt es nicht mehr von euch ab, sondern von Gott allein und davon, dass er seine Verheißungen wahrmacht und dass er euch seine Liebe erweist. Und so auch hier bei Jesaja, nachdem er 40 Kapitel lang etwa vom Gericht geredet hat, redet er die nächsten 26 oder 27 Kapitel nur noch vom Heil von Gott für diese Welt und für sein Volk. Und so sagt auch hier Jesaja: Gott sagt, ich werde mein Heil, das heißt, ich werde meine Rettung offenbare. Meine Rettung, die ist schon nahe und sie wartet nur darauf, dass sie offenbart wird. Und offenbart bedeutet nichts weiter, als dass sie enthüllt wird. Vorher war das noch verborgen, aber bald wird sie offenbart werden. Und Jesaja hat dann auch schon ein bisschen ausgeführt, was es das beinhaltet. Ein paar Kapitel vorher sagt er: Eines Tages, da kommt einer, der wird für die Schuld der Welt am Kreuz sterben. Und dann heißt es, er wird ein Schuldopfer sein. Und er sagt, wenn er sein Leben dahin geben wird, wird er in die Länge leben. Einer der unsinnigsten Sätze der Bibel. Jetzt fragt euch mal: Wenn ihr euer Leben hingebt, dann werdet ihr in die Länge leben. Also eben nicht, wenn man sein Leben in den Tod gibt, lebt man eben nicht in die Länge. Aber auch dort sagt Jesaja schon voraus: Doch er gibt sein Leben hin für die Schuld der Welt und dann wird er von den Toten wieder auferstehen, damit die ganze Menschheit und jeder einzelne von uns die Vergebung seiner Sünden haben kann und auch mit Jesus auferstehen wird, so wie er auferstanden ist. Sodass jeder, der in Fort stirbt, wissen darf: Ich werde auferstehen, weil Jesus auferstanden ist. Und darauf sagt jetzt Jesaja, soll sich Israel vorbereiten, dass das passieren wird. Wisst ihr, im Alten Testament ist es so: Das Alte Testament endet bei uns in der christlichen Bibel ja mit dem Prophet Malachi. Und dann sagt er: Ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große Tag des Herrn kommt. Und dann redete Gott für über 400 Jahre nicht mehr. Das ist eine lange Zeit, 400 Jahre. Aber dann kam die Person von Elia, wie Jesus sagt, in der Form von Johannes dem Täufer zurück. Und dann wurde das Heil von Gott offenbar. Klar, Israel musste eine lange Zeit warten. Aber das ist nur eine menschliche Größe Zeit. Es ist keine Größe für Gott, der außerhalb der Zeit ist. Also Gott, einfach, dass ihr es wisst, ist kein Schweizer. Wenn das, weil es in der Bibel steht von Jesus, er sagt, siehe, ich komme bald. Es ist 2000 Jahre her. Also wenn ein Schweizer sagt, ich komme bald, dann dauert es nicht 2000 Jahre. Oder man denkt, er hat es vergessen. Vielleicht sollte ich mal anrufen. Aber da ist der Gott ganz anders. Er sagt, haltet meinen Bund. Und damals hieß den Bund zu halten im Alten Testament, den Sabbat zu halten. Wieso? Man sollte einfach einen Tag bewusst für Gott und die Beziehung zu Gott und die Beziehung im Volk Gottes einsetzen. Der Sabbat, das bedeutete schon von der Schöpfung her, Gott selber ist zur Ruhe gekommen und Gott selber seit Ende der Schöpfung befindet sich in diesem siebten Tag, befindet sich im Sabbat und sagt, haltet das und tu kein Unrecht anderen Menschen. Weil ihr wissen dürft, das Heil, das kommt, haltet noch ein wenig durch. Und jetzt in Jesus Christus ist es gekommen, sodass wir sagen dürfen, nicht nur das Heil ist nahe, sondern das Heil ist da. Auch wenn Jesus heute nicht mehr auf der Erde bist, wenn du heute hier sitzt und belastet bist oder mit Schuld kämpfst oder nicht mehr weiter weißt oder das Leben dich zerbrochen hat, dann komm heute zu Jesus und du darfst die Rettung von Jesus erfahren. Egal, wo du stehst, ob du unter dem leidest, was du getan hast oder unter dem, was Menschen dir angetan haben oder welches Schicksal du hast erleiden müssen. Und du wirst Heilung durch Jesus erfahren. Nicht, dass einfach wieder alles gut ist, aber zuerst einmal, dass du wirklich bei Jesus bist. Und es geht schon mal, ein Stein von deinem Rücken wird dann fallen. Und Jesus wird dich Schritt für Schritt dann wieder heil machen. Und jetzt sagt auch Jesaja, für wen gilt dieses Heil? Und das ist dann das erste, was wirklich erstaunt, dass das Heil für Israel ist, das war noch nachvollziehbar. Aber jetzt kommt Jesaja und sagt etwas absolut Revolutionäres. Das Heil ist auch für all jene, die ganz anders sind, die unter der Tempelordnung keine Beziehung direkt zu Gott haben konnten, die ausgeschlossen waren. Also Juden durften überall hin im Tempel. Und Priester durften dann sogar ins Heiligste. Der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste. Aber wer sicher nirgendwo hin durfte, das waren zu einem die Fremden und zum anderen die Verschnittenen. Die Fremden, die wurden ferngehalten vom Gebot Gottes. Es war schon im Alten Testament so, wer Edomiter war, selbst wer 10 Generationen in Israel gelebt hätte, hätte nicht dazukommen dürfen. Bei anderen war es nur 3. Aber auch im Alten Testament merkt man schon, das ist nicht so strikt gemeint, weil Ruth, die Moabiterin, lernt einen Israeliten kennen, der wahrscheinlich selbst nicht so gläubig war und sie kehrte dann zurück mit ihrer Mutter, Schwiegermutter, und Naomi, und dann sagte sie, dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Und sie, von da an gehörte sie vollständig zum Volk Gottes und durfte an allem teilnehmen. Das war immer so. Einerseits, ja, das Gesetz sagt, unsere Sünde trennt uns von Gott, unsere Herkunft trennt uns von Gott, aber wenn wir uns Gott zuwenden, dann gehen alle diese Hindernisse weg. Und Ruth wurde dann sogar die Vorfahrin von König David und die Mutter der ganzen Linie, die später dann Jesus als den Messias auf diese Welt brachte. Also Gott sah das ganz anders als die Menschen. Für die Menschen damals war Ruth irgendeine Ausländerin, die keinen Mann hatte, die hatte noch irgendwo zu einer armen Frau in die Familie geheiratet, aber das war eine Fremde. Und für Gott war sie keine Fremde. Darum sagt hier, der Fremde soll nicht sagen, Gott wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und das Zweite, was hier steht, wer es auch nicht sagen soll, das sind die Verschnittenen. Verschnittene, das hat verschiedene Bedeutungen. Ursprünglich, die ursprüngliche Bedeutung davon ist, es gab zur Zeit des alten Orients gab es sogenannte Eunuchen. Eunuchen, die hat man wortwörtlich kastriert, damit sie nachher bei einflussreichen Leuten den Harem der Frauen bewachen konnten und dafür sorgen konnten. Man wollte ja sonst nicht Männer, und Frauen wären dafür alleine zu schwach gewesen. Dann hat man das gemacht, also gar nichts Schönes. Und diese Männer konnten dann natürlich keine Familie mehr haben, und es war einfach nicht mehr möglich. Und darum gab es dann auch eine weitere Bedeutung, die wir auch im Neuen Testament sehen. Jesus sagt, es gibt solche, die sich selbst verschnitten haben um des Himmelsreiches willen. Das ist also nicht wortwörtlich gemeint. Auch wenn der Kirchenlehrer Origenes in der Antike gemeint hat, das sei wortwörtlich gemeint. Und gesagt hat, okay, kein Problem mehr mit der Sexualität, ich kastriere mich selber. Später hat er dann herausgefunden, das war doch nicht so der Hit. Leider war es dann schon zu spät. Auch wenn Jesus uns sagt, oder, wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt, dann hau sie ab und wirf sie von dir. Also es ist also nicht wortwörtlich gemeint. Genauso wie hier entsteht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich bin schon einmal bei euch gewesen und ich habe etwas hat wirklich gefehlt für Schafe von Jesus. Es hat kein Gras beim Apero gegeben. Aber ihr seid doch alle die Schafe von Jesus, oder? Natürlich schon, aber im übertragenen Sinn. Und genauso meint das auch Jesus dort. Er sagt, es gibt solche, die auf die Ehe verzichten, für das Himmelreich willen. Also Jesus selber ist dafür das beste Beispiel. Oder der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, es ist besser nicht zu heiraten, damit man mehr Zeit für Jesus und die Gemeinde hat. Habe ich noch nie gehört. Ich bin seit 20 Jahren in Freikirche, also die Predigt habe ich noch nie gehört auf dem Text. Steht aber in der Bibel. Und er sagt, niemand und der Fremde soll nicht sagen, ich bin getrennt. Ich gehöre dazu. Egal, wo du herkommst, wenn du zu Jesus gehörst, gehörst du zum Volk Gottes. Du gehörst einfach zu 100% dazu. Und jetzt trifft man sich an unterschiedlichen Orten, das ist auch sinnvoll, sonst müssten wir alle immer noch nach Jerusalem. Das wäre auch nicht so sinnvoll, also gerade zur Zeit wäre Gottesdienst wahrscheinlich ein bisschen schwierig, so in der Masse. Das muss nicht sein, aber man gehört dazu. Egal, wo man herkommt. Wisst ihr, ich habe vor kurzem mal einen Christen mir sagen hören, ja, also in der Gemeinde, da bräuchten wir doch vor allem endlich mal die Gesunden, die großzügig spenden können. Also das habe ich nirgends in der Bibel gefunden. Sondern was ich immer gefunden habe, ist, dass Jesus vor allem die Menschen anzieht, die vom Leben zerbrochen worden sind, die sehr viel Schwieriges durchgemacht haben, und das war auch schon zu seiner Zeit so, oder die groß gegen das Gesetz von Gott gesündigt haben. Dass es dann noch andere gibt, auch solche, die christlich aufgewachsen sind und nie eine richtige große Sünde begangen haben, das ist super, dass man so vor so vielen bewahrt bleiben kann. Aber wisst ihr, es gibt Leute, die bekehren sich einfach schon früh. Und das ist absolut genial. Und man gehört dazu. Und da kommen plötzlich andere dazu und dann muss man auf die eingehen, die wissen also noch nicht so, wie man christlich tut. Ist manchmal auch gut. Ich kann euch ein Beispiel sagen. Ich war in meiner ersten Gemeinde und da hieß es eines Tages, ja, es findet ein Jugendevent statt. Wir treffen uns dann beim Chicorée zu Hause. Und ich habe mich gefragt, wer oder was ist ein Chicorée? Das ist doch ein Salat. Stellte sich heraus, dass das ein Jungscharleitername war. Aber ich wusste nicht, wer dieser Chicorée war. Und ich wusste auch nicht, wo ich hätte hin sollen. Also ich als Neuer wurde gerade ausgeschlossen. Man hat mir explizit gesagt, wir sagen dir nicht, wo du hingehörst. Oder ich habe in der Gemeinde ein Dreivierteljahr gebraucht, um herauszufinden, dass der TC ein Teenager-Club und kein Tennis-Club ist. Das tönt jetzt lustig, aber das ist tatsächlich so. Darum ist es auch wichtig für uns, Gott will, dass wir dazugehören können, dass wir auch gerade mit Menschen, die nicht christlich sozialisiert sind, dass wir für sie offen sind, dass wir für sie diese Fremdenliebe haben. Und auch wenn sie dann in einen Gottesdienst kommen, und wisst ihr, bis Menschen in der Schweiz in eine Freikirche kommen, also vor allem Leute, die gut bürgerlich sind, Belastete, die kommen eher mal, weil die wollen irgendwo helfen oder Hilfe haben, aber das dauert sehr lange und dann ist es sehr wichtig, dass man auf sie zugeht. Und ich habe mal erlebt, in den letzten 3 Jahren, wie eine Esoterikerin sich bei mir bekehrt hat. Die redet also noch nicht 100% christlich, nachdem sie sich bekehrt hat. Die redet sehr viel von Jesus, aber es ist also noch nicht so schön, wie das in den altkirchlichen Glaubensbekenntnissen aufgelistet ist. Oder im apostolischen Glaubensbekenntnis. Das ist so. Die Fremdenliebe Gottes und das andere auch, eben die verschnitten, das sind diejenigen, die aus irgendeinem Grund keine Familie haben. Und wisst ihr, ich bin als absolut dafür, wir sind als Christen dafür auch bekannt, wir stehen für Familienwerte ein. Und ich finde das absolut super und genial, dass wir das tun. Nur, ursprünglich sind wir für etwas anderes bekannt gewesen. Im Römischen Reich war es so, eine Frau musste mit 20 Jahren und ein Mann mit 25 Jahren verheiratet sein. Liebe oder nicht, hat nicht so eine Rolle gespielt, sonst gab es massivste Steuerstrafen. Also hättet ihr im Kanton Zug auch wohnen können, also das wäre sehr, sehr, sehr teuer gewesen. Es war auch nicht so, dass man da im Konkubinat besser gefahren ist, wie das bei uns der Fall ist. Also es wurde sehr, sehr teuer. Und dann sind die Christen gekommen und als der christliche Glauben verbreitet war im Römischen Reich, hat sich das verändert und man hat gesagt, nein, du musst nicht zwingend verheiratet sein, damit mit dir alles gut bürgerlich stimmt. Dann wurden diese Zwangssteuern für Unverheiratete abgeschafft. Wieso? Jesus war nicht verheiratet, Paulus war nicht verheiratet, viele, die für Jesus gestorben sind, waren nicht verheiratet. Frauen haben damals bewusst auf die Ehe verzichtet, weil sie keinen ungläubigen Mann heiraten wollten. All das gab es. Und da haben wir gesagt, nein, die gehören auch bei uns voll dazu und gehören sogar an die Spitze bei uns. Wisst ihr, was ich schon mal gehört habe von einem Offiziellen des Verbandes? Alex, du bist als Pastor schon schwer vermittelbar, weil du bist nicht verheiratet. Wisst ihr, wie viele verheiratete Pastoren nachts um 1 das Telefon abnehmen? Nicht viele. Also irgendwann meldet sich dann die Frau schon. Nicht, dass ich nie heiraten wollte, aber es ist einfach nicht dazu gekommen. Und das heißt jetzt, ich kann Sachen für Jesus machen und ich konnte Dinge studieren, die hätte ich so nie machen können. Das heißt, auch wenn du nicht verheiratet bist, du gehörst hundertprozentig dazu. Und manchmal höre ich den Satz, der christliche Glauben wird zuerst in der Familie gelebt. Wird schwierig für alle, bei denen der Ehepartner nicht gläubig ist. Wird schwierig für alle, bei denen der Teenager Jesus nachfolgt und die Eltern das absolut ablehnen. Wird schwierig für alle, die verwitwet sind. Wird schwierig für alle, die unfreiwillig noch nicht verheiratet sind, die den Zerbruch einer Scheidung erlebt haben. Und Gott redet hier jetzt von Fremden und von Zerbrochenen, dass er sagt, nein, sie gehören voll dazu. Auch wenn das jetzt nicht immer dem bürgerlichen Standardideal entspricht, das damals, zur Zeit von Jesaja, zur Zeit von Jesus und heute das Gleiche war, aber gerade für diejenigen ist Jesus da, die sozusagen beim Bürgerlichen nicht hundertprozentig mit dabei sind. Gerade für sie gilt die Fremdenliebe, gerade für sie gilt die Gastfreundschaft. Das ist das, was Gott tut. Und zum Schluss noch eines. Hier steht, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Eben alle sollen dazugehören. Und das haben die Juden sich einmal zu Herzen genommen. Und zwar haben sie damals dann den sogenannten Vorhof der Völker eingerichtet, weil ungefähr im Römischen Reich war es so, 10% der Bevölkerung waren Juden und 10% der Bevölkerung waren sogenannte Gottesfürchtige. Gottesfürchtige, das waren nicht Juden, Römer, Griechen, Skythen, wo auch immer, die aber an den Gott von Israel geglaubt haben, das Alte Testament in Griechisch gelesen haben, die 10 Gebote gehalten haben, zum Teil auch in den Synagogen Gottesdienst gegangen sind, aber sie nicht Juden geworden sind. Das waren doch 10% des Römischen Reiches. Das war übrigens die Hauptansprechgruppe von Paulus, als er evangelisierte, zuerst einmal. Und da haben sie diesen Vorhof der Völker für die eingerichtet. Und irgendwann hat man das vergessen. Und wisst ihr, was die da hingestellt haben? Die haben dort Tische hingestellt, um Geld zu wechseln, also normales Geld in Tempelgeld. Und dort hat man dann die Tiere verkauft, die im Tempel hätten geschlachtet werden sollen. Das waren alles gute, notwendige Dinge. Irgendwann muss man ja die Tiere kaufen. Aber es war am falschen Ort. Und darum ist Jesus dann einmal gekommen und hat gesagt, hier nicht. Mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker, zitiert er hier diesen Vers aus Jesaja, und vertreibt die Händler, es nicht einfach nur aus dem Tempel, sondern von diesem Vorhof der Völker weg. Das war nur der Platz, war das Problem. Also die Juden haben mit ihrem frommen Betrieb verhindert, dass die Nichtjuden überhaupt einen Zugang zum Volk Gottes und zum Gott von Israel hatten. Und das ist es, was Jesus so bestimmt stört. Nicht, dass die irgendwo Tiere verkaufen, absolut kein Problem gewesen, aber dass man es ausgerechnet dort machen muss, wo die Nichtjuden ausschließlich sein durften, da hatte er etwas dagegen. Und sagte, eben mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Und das ist auch wichtig für uns als Christen, dass wir immer diesen Vorhof behalten. Also ihr macht das schon sehr vorbildlich, habe ich gesehen, mit diesem Alpha-Life-Kurs. Das ist so ein Vorhof für die Völker. Da können die Leute einmal kommen und ihre Fragen stellen. Leute, die noch nicht 9 Jahre Sonntagsschule, 6 Jahre Jungschi, 8 Jahre Jungschi-Leiter und 3 Jahre biblischen Unterricht gemacht haben und denen alles schon selbstverständlich ist, sondern wo du einfach mal deine Fragen stellen kannst. Und das, was heißt jetzt diesen Vorhof der Völker zu haben? Das ist ein Beispiel dafür, dass man im Gottesdienst so redet, dass man es versteht. Wisst ihr, das mit diesem Chicorée ist mir so eingefahren, dieses Erlebnis, als Neubekehrter, das, was bei uns in der FWG Ägeri im Moderatorenleitfaden steht, und zwar genau dieses Beispiel. Erzählt mir nichts vom Chicorée. Soll der Chicorée aufstehen, dann weiß man, wo man wenigstens hin muss. Dass man, oder nicht, dass man so eigentlich ausgeladen wird. Und manchmal kommen die Leute vielleicht ein bisschen unregelmäßig am Anfang. Dann sagt man nicht, wie ich es einmal gehört habe. Damals hatte ich meine Mutter im Gottesdienst, die kam dann einmal pro Monat. Und dann steht ein Denominationsoffizieller, also ich glaube nicht nur, dass es in der FWG so läuft, vorne hin und sagt, also bei Jesus ist es ganz oder gar nicht, das nur mit teilweise einmal im Monat kommen, das ist nichts. Ich weiß, wie es gemeint war, aber es ist nicht so angekommen. Angekommen ist, wenn du nicht hundertprozentig dazugehörst, dann musst du gar nicht kommen. Und überlegt euch selber einmal als Gemeinde oder als Einzelperson, wo könnt ihr diesen Vorhof der Völker schaffen? In eurem Einzelleben, in eurem Leben als Familie? Oder wo gebe ich auch Leuten, die jetzt nicht zu dem bürgerlichen Ideal entsprechen, mit Familie bis 2 bis 3 Kindern und beide Eltern sind dann eben noch gläubig, wo hat das Platz für mich? Dass ihr anderen auch noch Platz habt, wenn ihr eine Familie habt, ist schön. Die dürfen auch dazugehören, sagt das Neue Testament. Das Neue Testament ist ja bewusst provokativ und geht zuerst auf die Verschnittenen und dann erst auf die sogenannten Normalen. Weil bewusst betont werden soll, in der Gemeinde gehören alle dazu. Weil das Heil Gottes, das ist für alle Menschen und gerade die Menschen, die häufig das nicht bekommen, was man im Fernsehen als ideale Familie zu sehen bekommt, dass gerade die dann fürs Evangelium im Zerbruch offen werden. Und gerade da das Heil sich in ihrem Leben manifestiert. Und gerade dieses Heil macht dann, dass sie vielleicht dann eben diesem Ideal plötzlich entsprechen. Aber nicht, indem sie zuerst sagen, ich bringe mein Leben auf die Reihe und dann nimmt mich Jesus an, sondern ich nehme Jesus an, so wie ich bin, und dann bringt Jesus mein Leben zurecht. Denn Gottes Heil ist nahe und für uns ist es schon da. Ob wir eine gesunde Familie haben oder eine zerbrochene Familie haben, ob unsere Karrierewünsche oder Familienwünsche in Erfüllung gegangen sind oder nicht, ob wir christlich aufgewachsen sind oder später dazugekommen sind, Jesus ist das Heil für alle. Und Jesus sagt, du gehörst dazu. Und darum sollen wir auch unserem Mitmenschen sagen, du gehörst dazu, egal wo du herkommst. Amen.